Der Titel der Predigt lautet: Wartet die Menschheit auf Sie? Wartet die Menschheit auf Sie? Nun, wir haben eigentlich alles schon gehört. Wir haben von der Ruhe Gottes gehört. Wir haben von der Liste der Verbote im Reich Gottes gehört. Wir haben über den Kampf zum Sieg gehört, die Schlüssel zur Erlösung, dass wir die Zeit auskaufen müssen. Wir haben über den Bau der Mauer unter Nehemia gehört, dass wir nicht müde im Glauben werden sollen. Wir haben über Einigkeit, Recht und Freiheit gehört, über die Freude, eine ernste Angelegenheit. Wir haben über Gott den Vater, Jesus Christus und den Heiligen Geist gehört, über den richtigen Fokus, über Unglaubliches, über Respekt, über Treuhandschaft und über die Welt, in der wir aufwuchsen. Und gleichwohl gibt es doch noch einiges zu sagen, was ich heute tun möchte. Was ist der Grund, warum so viele heute so eifrig dabei sind, die Nationen im Hinblick auf ihre Auffassung des Christentums zu bekehren? Was ist der Grund, warum so viele meinen, heute muss Jesus Christus angenommen werden und wenn nicht, dann landet man in der Hölle? Der Grund ist, dass man nicht versteht, dass die Bibel uns etwas lehrt über die Berufung und die Wiederauferstehung. Denn heute sind nur sehr wenige von Gott berufen, um Jesus Christus anzunehmen und um das Reich Gottes zu ererben, das Heil zu ererben. Diejenigen, die berufen sind, wurden dazu ausersehen, und zwar noch bevor sie geboren wurden, genau genommen weit zuvor. Ich möchte beginnen, aus Epheser Kapitel 1 zu lesen, und ich lese heute aus der neuen Lutherbibel 2009, jedenfalls in den meisten Fällen. Epheser Kapitel 1, und ich lese die Verse 3 bis 5 und die Verse 11 bis 12. Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat, wie er uns auch in ihm erwählt hat, auserwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm in Liebe. Vers 5. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und jetzt Vers 11. In ihm sind wir auch zum Erbteil gekommen, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt, damit wir, Vers 12, zum Lob seiner Herrlichkeit sind, die wir zuvor, oder besser zuerst, auf Christus gehofft haben. Vers 12 sagt uns, wir haben zuerst oder zuvor als die Ersten auf Christus gehofft, was bedeutet, andere werden auf ihn später hoffen. Das ist der Grund, warum wir heute, die wir berufen sind, Erstlinge genannt werden. Erstlinge setzt natürlich eine weitere Ernte voraus. In Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14 und Vers 4. Diese sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Sie sind aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm erkauft. Das sind wir heute. Wir sind Gottes Erstfrüchte oder Erstlinge, weil Gott uns berufen hat, weil Gott uns auserwählt hat, um anders zu sein als die übrigen Menschen. Schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 15 an. Eine Stelle, die heute Morgen von Herrn Brian Gill gelesen wurde. Zum Glück war es die einzige, die in dieser meiner heutigen Predigt vorkommt. Johannes Kapitel 15 und Vers 16 und auch in Vers 19. Johannes 15, Vers 16. Da sagt uns Christus nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gebe, was ihr ihn bittet, in meinem Namen. Und dann Vers 19. Wäret ihr von der Welt, dann hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Nur sehr wenige sind heute von Gott berufen. Die meisten können nicht zu Christus kommen, weil Gott der Vater sie ziehen muss. Und er zieht heute nur sehr wenige. Johannes Kapitel 6 und Vers 44. Johannes Kapitel 6 und Vers 44. Jesus Christus sagt uns hier, es kann niemand zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater, der mich gesandt hat, zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und er sagte noch etwas mehr. In Johannes Kapitel 6, die Verse 64 bis 66. Diese Stelle zeigt, dass selbst einige seiner Jünger ihm nicht glaubten, weil sie nicht wirklich zum Heil berufen worden waren zu jener Zeit. Johannes Kapitel 6, Vers 64. Auch hier wiederum sagt Christus, es sind einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Vers 65. Und er sagte, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht von meinem Vater gegeben wird. Vers 66. Und von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und Christus sagte auch, dass keiner zum Vater kommen kann, es sei denn durch Jesus Christus. Als Christus hier auf Erden war, hat er nicht versucht, die Menschheit zu retten. Er warnte uns, nicht das, was heilig ist, den Hunden zu geben, nicht unsere Perlen vor die Säue zu werfen. Er sprach in Gleichnissen, sodass die Massen ihn nicht verstehen konnten. Aber er hat danach die Gleichnisse seinen Jüngern erklärt. Matthäus Kapitel 13, die Verse 10 bis 13. Matthäus 13 und angefangen in Vers 10. Und die Jünger traten zu ihm und sagten, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Vers 11. Er antwortete, euch ist es gegeben. Wiederum, der Vater muss es uns geben. Es ist euch gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Vers 12. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, sodass er die Fülle hat. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Vers 13. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, denn sehend sehen sie nicht und hörend hören sie nicht und verstehen es nicht. Und dann hat er begonnen, die Bedeutung der Gleichnisse seinen Jüngern zu erklären. Und dann hat er ihnen die folgende Frage gestellt in Vers 51, Matthäus 13 und Vers 51. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Und sie sagten, ja, Herr. Nun, sie hatten etwas verstanden, keineswegs alles. Aber das würde später kommen. Nach der Auferstehung, dann musste Christus ihnen zeigen, anhand der Schriften, beginnend mit Mose und den Propheten, was alles über ihn geschrieben stand und was alles im Hinblick auf ihn erfüllt werden musste. Sie mussten in der Erkenntnis wachsen. Sie hatten nicht das Verständnis in vollstem Umfange von vornherein. Sie mussten mehr und mehr von Gottes Wort verstehen. Sie sind vom Vater berufen worden, um zu wachsen. Die Welt heute hat dieses Privileg nicht. Und deshalb nennt Christus seine Kirche die kleine Herde. Und das ist der Grund, warum er sagt, dass nur sehr wenige heute durch die kleine und schmale Tür zum Heil finden können. Nur sehr wenige. Aber für diejenigen, die heute berufen sind, ist heute der Tag des Heils. Lesen wir 2. Korinther Kapitel 6. 2. Korinther 6 und die Verse 1 und 2. Wir ermahnen euch aber, auch als Mitarbeiter, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Vers 2. Denn er sagt, ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Für uns. Nicht für die Welt, für uns. Wir haben heute die Möglichkeit erhalten, uns auf die Errettung, das Heil zuzubewegen. Andere werden diese Möglichkeit später erhalten, aber nicht jetzt. Wir müssen begreifen, dass wir das Heil nur durch Jesus Christus erhalten können. Es gibt keinen anderen Weg. Das Heil ist in keinem anderen zu finden. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben worden ist, durch den wir selig werden können, gerettet werden können. Und Gott sagt uns, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen werden. Das ist sein Wunsch. Und gleichwohl beruft heute Gott nur sehr wenige, die Auserwählten. Und er sagt aber auch, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und wir wissen, dass das Heil nur möglich ist durch Jesus Christus. Und wenn man Jesus Christus anerkennt als unseren persönlichen Heiland. Von daher muss Gott also einen Weg gefunden haben, dass auch andere, die vielen, die heute nicht berufen sind, letztendlich die gleiche Gelegenheit haben. Und das hat genau Gott auch in die Wege geleitet. Es gibt einen solchen Weg. Einen solchen Weg, den die meisten Menschen in keinster Weise verstehen. Jene, die in Christus gestorben sind, werden bei der Wiederkunft Christi zum ewigen Leben auferweckt werden. Aber diese Auferstehung ist nicht die einzige Auferstehung. Kann es gar nicht sein. Denn nur wenige werden zu diesem Zeitpunkt auferweckt werden, wenn Christus zurückkommt. Und so sagt Paulus in Philipper Kapitel 3, die Verse 8 bis 11. Philipper Kapitel 3 und Vers 8. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden, wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe, und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne.
Vers 9.
Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben Christi, wie es heißen soll, kommt, nämlich der Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Vers 10. Damit ich ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkenne, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, wenn ich nur zur Auferstehung aus den Toten gelange. Paulus wusste, dass die Auferstehung, die er anstrebte, eine ganz besondere war. Er sprach später von einer besseren Auferstehung. Und er wusste auch, dass nicht sehr viele in dieser ersten besseren Auferstehung sein würden. Nun, wenn man das jetzt korrekt übersetzt, dann sagte er wörtlich, dass er die Auferstehung aus den Toten heraus anstrebte. Vine Expository of New Testament Works gibt uns die buchstäbliche Bedeutung als, und ich wenn das ins Deutsche übersetze, die Herausauferstehung aus den Toten. Die Herausauferstehung aus den Toten, aus der Masse der Toten. Es würden also nur sehr wenige auferweckt werden, und zwar diejenigen zur Zeit von Christi Wiederkunft, die in Christus gestorben sind. In 1. Korinther Kapitel 15 lesen wir die Verse 20 bis 22. 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 22. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind, besser die entschlafen sind. Wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn genauso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Christus war der Erste, der zu ewigem Leben auferweckt wurde, auferweckt aus den Toten heraus. Und diejenigen, die in Christus gestorben sind, würden die Nächsten sein. Aber andere würden folgen. Denn es heißt ja, alle, die sterben, dieselben alle, werden in Christus auferweckt werden. Das ist, Christus wird sie alle auferwecken. Aber es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Es wird nicht alles im gleichen Zeitpunkt geschehen. Und so lesen wir weiter in den Versen 23 und 24. 1. Korinther 15, die Verse 23 und 24. Jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus. Danach die, die zu Christus gehören, bei seinem Wiederkommen. Danach das Ende. Nachdem Christus zurückgekommen ist, geschieht mehr. Aber es besteht eine gewisse Ordnung. Die Riley Study Bible sagt, die Ordnung oder Reihenfolge der Auferstehungen ist wie folgt. Zunächst die Auferstehung Jesu Christi, dann die Auferstehung der Gläubigen, wenn er kommt, und schließlich die Auferstehung zum Ende. Sie schreiben hier zum Ende des Millenniums oder zum Ende des tausendjährigen Reiches, besser danach. Aber Sie haben verstanden, eine weitere Auferstehung muss erfolgen. Das Wort für Ordnung ist eigentlich eine militärische Ausdrucksweise, beschreibt Abteilung, Sektion oder Trennung. Vielfach Abteilung in den deutschen Übersetzungen. Die Hoffnung für alle schreibt Reihenfolge. Sehr richtig dargelegt. Es gibt also mehr als nur eine Auferstehung. Und wir lesen dies in Apostelgeschichte 24 und Vers 15. Apostelgeschichte 24 und in Vers 15. Hier sagt Paulus, ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, nämlich, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird, der Gerechten wie der Ungerechten. Er hatte die Hoffnung der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Das heißt, jenen, die noch nicht gerecht waren, weil sie noch nicht berufen worden waren, als sie starben. Aber auch sie werden auferweckt werden, später, um die Möglichkeit zu erhalten, gerecht zu werden. In Johannes Kapitel 5, die Verse 27 bis 29. Johannes Kapitel 5, die Verse 27 bis 29. Und er, der Vater, hat ihm, dem Sohn, Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Vers 28. Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, wiederum das Wort alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorkommen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Einige sagen Verdammnis, besser Gerichts. Denn Christus ist der Richter. Und er hat schon bestimmt, er hat schon entschieden, dass jene, die in ihm gestorben sind, in der ersten Auferstehung zum ewigen Leben sein würden. Und auch, dass jene, die noch nicht gestorben sind, die würden letztendlich verwandelt werden. Aber die gestorben sind, ohne Christus gekannt zu haben, würden in das Gericht eingehen. Und dies ist auch das große weiße Throngericht genannt, die zweite Auferstehung. Sie werden dann die Gelegenheit erhalten, Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland anzuerkennen, um gerecht zu werden und um letztlich dann auch das ewige Leben zu erlangen. So schauen wir uns Offenbarung Kapitel 20 an, die Verse 4 und 5. Offenbarung 20 und die Verse 4 und 5. Dann sah ich Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und die Seelen derer, die enthauptet worden waren, wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes, und die weder das Tier noch sein Bild angebetet hatten, und das Malzeichen weder an ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, diese lebten, besser, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Vers 5. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und das ist die erste Auferstehung. Mit anderen Worten, die übrigen Toten wurden nicht in der ersten Auferstehung auferweckt. Aber sie werden wieder leben, wenn die 1000 Jahre des Millenniums vorüber sind. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 20 und die Verse 11 und 12. Offenbarung 20 und Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, und vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Vers 12. Dann sah ich die Toten, klein und groß, vor Gott stehen. Die Toten stehen, die Toten sind auferstanden, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Sie werden aufgrund ihrer Werke gerichtet. Nun, das beinhaltet Werke, die sie in diesem Leben begangen haben, die sie bereuen müssen. Aber es beinhaltet auch Werke, die sie dann begehen werden. Im großen weißen Throngericht während dieser Periode. Ob das jetzt gute oder böse Werke sein werden. Es ist das Gleiche heute. Wir werden heute auch aufgrund unserer Werke gerichtet. 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 17. 1. Petrus 1 und Vers 17. Und wenn ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person jeden Einzelnen nach seinen Taten richtet, dann führt euer Leben in Furcht, solange ihr hier in der Fremde lebt. Wir wissen natürlich, wir sind durch Gottes Gnade gerettet, nicht aufgrund unserer Werke. Aber wir wissen auch, oder wir sollten es wissen, dass unser Lohn von unseren Werken abhängig ist. Und wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 22 und Vers 12. Offenbarung 22 und Vers 12. Und siehe, ich komme bald, sagt Christus, und mein Lohn mit mir, um jedem zu geben, wie es seinen Werken entspricht. Nun, diejenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden, die werden nicht in das Gericht kommen oder in die Periode des großen weißen Throngerichtes. Sie werden zum Zeitpunkt der Auferstehung unsterbliche Geistwesen sein. In Johannes Kapitel 5 und Vers 24 gibt uns Christus dieses Versprechen. Johannes Kapitel 5. Und Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Sie waren bereits in diesem Leben gerichtet worden von Gott. 1. Petrus 4 und Vers 17. 1. Petrus 4 und Vers 17. Da heißt es, denn es ist Zeit, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Das sind wir heute. Wenn aber zuerst an uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Diejenigen, die heute gerichtet werden und die dann in der ersten Auferstehung zu Geistwesen verwandelt werden, die sind bereits als würdig gerichtet worden, vor dem Menschensohn zu stehen. Sie sind als würdig gerichtet worden, in unsterbliche Geistwesen, Gottwesen verwandelt zu werden. Sie sind, wie wir gelesen haben, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Aber selbst als Gottwesen müssen sie immer noch vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen, um ihren Lohn zu erhalten. 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 10. 2. Korinther 5 und Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat im Leib, sei es gut oder böse. Nur diejenigen, die in der zweiten Auferstehung hochkommen, werden in die große weiße Throngerichtsperiode eingehen. Und diese Periode scheint 100 Jahre lang zu dauern. Am Ende dieser Periode wird Christus die Entscheidung verkünden. Wenn sie sich qualifiziert haben, dann werden auch sie ins ewige Leben eingehen. wenn sie sich geweigert haben zu bereuen, sich geweigert haben, Christus als ihren persönlichen Erlöser anzunehmen, werden sie sterben und werden dann erneut in einer dritten Auferstehung hochkommen, um dann in einem Feuersee verbrannt und ausgelöscht zu werden. Schauen wir uns zunächst Jesaja Kapitel 65 an, die das näher beschreibt. Jesaja 65 und Vers 20. Es sollen dort keine Säuglinge mehr geben, die nur wenige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern die jungen Männer, besser die Kinder, sollen 100 Jahre alt sterben und die Sünder 100 Jahre alt verflucht werden. Die Kinder, das Kind Gottes, ein bekehrter Christ, wird nach 100 Jahren sterben. Seine physische Existenz wird aufhören, weil er in ein ewiges, unsterbliches Geistwesen verwandelt werden wird. Und der Sünder, der nicht bereut, der die unvergebbare Sünde begangen hat, der wird verflucht sein. Er wird in den Folgen Pfuhl, diesen Feuersee, geworfen werden, um dort verbrannt zu werden. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 25 an. Im Hinblick auf diejenigen, die verflucht sein werden. Matthäus 25 und Vers 41. Und dann wird er denen zu seiner Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Sie werden in diesen Feuersee geworfen werden, wo auch der Teufel und die Dämonen bereits zuvor geworfen worden sind. Nur die können nicht sterben, die Dämonen, die Menschen schon. In Offenbarung Kapitel 20 lesen wir die Verse 13 bis 15. Und diese Stelle sagt uns, dass diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, gestorben sind, in einer dritten Auferstehung hochkommen, um in den Folgen Pfuhl geworfen zu werden. Offenbarung 20 und Vers 13. Und das Meer gab die Toten heraus, aber das geschieht dann schon nach der zweiten Auferstehung, denn wir hatten ja bereits gelesen, dass die in der zweiten Auferstehung hochgekommen waren. Das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, und das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, Vers 15, dann wurde er in den Feuersee geworfen. Fahren wir fort, Offenbarung Kapitel 21 und Vers 8. Die Verzagten, besser die Feigen, die zu feige waren zu überwinden. Die Verzagten aber und Ungläubigen und die mit Gräuel befleckten und die Mörder und die Hure und die Zauberer und die Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wiederum, das ist der zweite Tod, von dem es keine Auferstehung mehr geben wird. Sie werden nicht für alle Zeit und Ewigkeit in diesem Feuersee leben, um dort gefoltert, geplagt zu werden. Sie werden in diesem Feuersee zerstört werden, vernichtet werden. Ihre Existenz wird aufhören. Sie werden zu Asche werden unter den Füßen der Gerechten. Es wird so sein, als wären sie nie geboren worden. Hebräer Kapitel 10, die Verse 26 bis 27. Hebräer Kapitel 10 und die Verse 26 und 27. Denn wenn wir, sagt er hier, mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und den Eifer des Feuers, der die Widersacher verzehren wird. In diesem Gericht während der dritten Auferstehung wird, wie ich sagte, das Feuer nicht die Feinde Gottes für ewige Zeiten martern. Es geht darum, sie werden vernichtet werden. Aber kehren wir jetzt zur zweiten Auferstehung zurück. Diejenigen werden in der zweiten Auferstehung zu physischem Leben auferweckt werden. Und wie ich sagte, scheinbar eine Zeitperiode von 100 Jahren durchlaufen, um dann während dieser Zeit gerichtet zu werden, zu sehen, wie sie abschneiden in dieser Periode. In Ezekiel 37, da brauchen wir jetzt die nicht aufzuschlagen, die Stelle, da wird die physische Auferstehung des Hauses Israel beschrieben. Aber diese Stelle bezieht sich nicht nur auf das Haus Israel. Denken wir daran, es heißt, alle werden in Christus lebendig gemacht werden. Ezekiel sieht eine Vision, wie ausgetrocknete Gebeine mit Sehnen und mit Fleisch überzogen werden. Eine physische Auferstehung. Sie werden wieder zum Leben erweckt, wenn der Atem des Lebens in sie hineingegeben wird, wenn er sie anbläst. Ezekiel sieht, wie diese Menschen jetzt aus ihren Gräbern kommen. Und er sieht dann auch, dass mit der Zeit der Heilige Geist ihnen gegeben wird. Und dann werden sie gereinigt, offensichtlich nach Reue und den Glauben an Christus und sein Opfer. Die Bibel hat sehr viel über diese Gerichtsperiode zu sagen, für diejenigen, die in der zweiten Auferstehung hochkommen. Und diese Gerichtsperiode beginnt damit, dass die Menschen zunächst einmal Rechenschaft ablegen müssen über ihr früheres Leben. In Prediger Kapitel 12 lesen wir Vers 14. Prediger Kapitel 12 und Vers 14. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, ob es gut ist oder böse. Und Christus sagt auch diese erschütternden Worte in Matthäus Kapitel 12 und in Vers 36. Matthäus Kapitel 12 und Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Natürlich, wenn sie bereuen, dann wird ihnen vergeben werden. Aber zu der Zeit, als Christus hier auf Erden lebte, da gab es gewisse Städte, die nicht bereuten. Und Christus hat sie gescholten dafür, dass sie eben nicht bereuten. Und er hat dann auch deutlich gemacht, dass es für sie eine schwierigere Zeit geben würde als für andere am Tage des Gerichts. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 11, die Verse 20 bis 24 an. Matthäus Kapitel 11 und Vers 20. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten, besser, weil sie nicht bereut hatten. Wehe dir, Korazin, und wehe dir, Bethsaida. Wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan oder bereut. Vers 22. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Vers 23. Und du, Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, du wirst bis zum Totenreich hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, es wird im Land Sodom erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Und hören wir uns auch Matthäus Kapitel 12, die Verse 41 bis 42 an, wo er noch Folgendes hinzusetzt. Matthäus 12, die Verse 41 und 42. Die Männer von Nineveh werden auftreten, besser aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße, bereuten nach der Predigt von Jona, und siehe, hier steht mehr als Jona. Vers 42. Die Königin vom Süden, Königin von Saba, wird auftreten, besser aufstehen, weil sie auferstehen wird, im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören, und seht, hier ist mehr als Salomo. Die Männer von Nineve, die Königin des Südens, wird die Menschen jener Städte verdammen, in dem Sinne, dass sie schelten werden und sagen, warum habt ihr nicht bereut? Ihr hättet bereuen sollen. Ihr hättet auf Christi Lehre achten sollen. Die gleiche Gedankenfolge wird in Matthäus 10, die Verse 14 bis 15 zum Ausdruck gebracht. Matthäus Kapitel 10 und die Verse 14 und 15. Und Christus sagt seinen Jüngern, seinen Aposteln, wenn euch jemand nicht aufnimmt und auf eure Worte nicht hört, dann verlasst dieses Haus oder diese Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Christus sagte den heuchlerischen Pharisäern, obwohl sie nicht die unvergebbare Sünde begangen hatten, jedenfalls nicht in den meisten Fällen, dass sie eine sehr härtere und schwerere Zeit haben würden zu bereuen am Tag des Gerichts aufgrund ihrer Selbstgerechtigkeit. Und sie würden von daher ein härteres Urteil erfahren. Sie würden mehr Schläge erhalten als andere. Christus wird die Menschen im Millennium richten. Er wird die Menschen im großen weißen Throngericht richten und auch in der dritten Auferstehung. Nun, es ist Gott der Vater, der richten wird, aber er wird es durch Jesus Christus tun. Denn er ist der Menschensohn. Er hat im Fleisch gelebt. Er weiß es. Er weiß, wie es ist, im Fleisch zu kämpfen, Versuchungen zu bekämpfen, Prüfungen im Fleisch. Der Vater wird sogar die Geheimnisse des Herzens der Menschen richten, aber er tut es durch Jesus Christus. Und er wird die Welt in Gerechtigkeit richten durch den Mann, den er dazu bestimmt hat, Jesus Christus. Aber er wird nicht der Einzige sein, der richten wird, der die Geheimnisse der Menschen richten wird. Wir haben schon gesehen in Offenbarung 20, dass das Gericht denen in der ersten Auferstehung übergeben werden wird. Und sie werden mit und unter Christus richten und regieren. Sie werden die Welt richten. Sie werden sogar Engel richten. 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 2 bis 3. 1. Korinther Kapitel 6 und die Verse 2 und 3. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Vers 2. Und jetzt Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wenn wir uns Daniel Kapitel 7 anschauen, Vers 22, dann hört sich das in der Schlachterbibel wie folgt an. Daniel 7 und Vers 22. Bis er, die Rede ist von Gott, dem Vater, den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab. Gott, der Vater, wird den Heiligen das Gericht übergeben, um zu richten. Wenn wir es schaffen, ins Reich Gottes einzugehen, zur Zeit der Wiederkunft Christi, dann werden wir in der Lage sein, den Menschen im Millennium und während des großen weißen Throngerichtes zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu fällen, zu glauben, das Opfer Jesu Christi anzunehmen, Christus anzunehmen als ihren persönlichen Erlöser. In der Beziehung werden wir auf ganz interessante Weise beschrieben. Schauen wir das einmal im Buch Obadja. Und wer es zuerst gefunden hat, soll bitte die Hand heben. Oh, da hat einer schon die Hand gehoben. Ich hätte zwar hier eine Anmerkung, aber irgendwo ist mir die entwichen. Aber ich komme schon noch hin. Ja, ich komme schon hin. Ich muss den Bibelübersetzer mal sagen, wir müssen das besser markieren. Obadja. Obadja Kapitel 1. Hat nur ein Kapitel. Vers 21. Und hier wird es wie folgt beschrieben. Und es werden Retter. Man kann auch übersetzen Heilande. Heraufkommen auf den Berg Zion, um das Gebirge Esau zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Gott, der Vater, hat Jesus Christus auferweckt und ihm das ewige Leben gegeben. Und die Herrlichkeit, die er hatte, noch bevor er ein Mensch wurde. Und der Vater wird die Toten in Christus auferwecken durch Jesus Christus. Nun könnte dies vielleicht andeuten, dass wenn wir, die wir auferweckt werden durch den Vater, aber er wird es durch Jesus Christus tun, und wenn wir ewiges Leben in der Gottfamilie erhalten werden, dass auch wir teilhaben werden an der Auferstehung jener in der zweiten Auferstehung, ganz besonders jener, die wir geliebt haben, unsere Freunde waren, unsere Verwandten, die aber nie die Gelegenheit erhalten haben, Jesus Christus anzunehmen, weil sie nicht berufen waren, weil sie nicht gezogen worden waren von dem Vater. Wir werden natürlich immer unter dem Willen des Vaters stehen, wie auch Jesus Christus immer unter dem Willen des Vaters gestanden hat und stehen. Um es anders zu formulieren, der Wille von Christus ist und wird immer identisch sein mit dem Willen des Vaters. So wird auch unser Wille, der Wille der unsterblichen Gottwesen in der Familie Gottes, wird immer total identisch sein mit dem Willen des Vaters und mit dem Willen Jesu Christi. Und wie der Heilige Geist, wie lebende Wasser und Gewässer aus dem Vater und aus dem Sohn herausfließt, so wird der Heilige Geist, Gottes Kraft, auch aus uns herausfließen. Schauen wir uns dies an, Johannes Kapitel 4, die Verse 13 und 14. Johannes Kapitel 4, und lesen wir die Verse 13 und 14. Jesus antwortete ihr, der Frau der Samariterin am Brunnen von Jakob: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Vers 14. Wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und dann noch Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, das ist heute, das ist der letzte große Tag, da geschah das, was hier beschrieben wird. Am letzten, dem großen Tag des Festes, da trat Jesus auf und rief: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Dann wird es allgemein möglich sein, weil dann alle berufen sein werden. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das sagte er aber vom Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Die Bibel sagt uns nicht, welchen Teil wir in der zweiten Auferstehung haben werden, wenn überhaupt. Aber es ist gleichwohl ein interessanter Gedanke, dass wir da sein werden, wenn unsere Verwandten, unsere Freunde aus ihren Gräbern hervorkommen, zur Zeit der zweiten Auferstehung. Wir müssen allerdings warten, um zu sehen, was genau Gott uns da in der Beziehung offenbart, was er für uns vorgesehen hat. Die Frage ist, bereiten wir uns heute auf die Zukunft vor? Oder sind wir niedergebeugt durch gegenwärtige Prüfungen und Schwierigkeiten, die natürlich unseren Ausblick auf das Wesentliche verbauen, die uns möglicherweise daran hindern, zu sehen, was wirklich wichtig ist? Wir sind hier, weil es einen Grund dafür gibt. Die gesamte Schöpfung, inklusive die gesamte Menschheit, als auch unsere unbekehrten Familienmitglieder und Freunde, die warten unwissentlich auf uns, auf die Zeit, wenn wir uns als die Kinder Gottes manifestieren, als unsterbliche Geistwesen. Sie warten auch darauf, befreit zu werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber das ist das, worauf es hinausläuft. Schauen wir uns Römer Kapitel 8 an, als die letzte Stelle heute. Römer Kapitel 8, die Verse 18 bis 23. Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Damit auch die Schöpfung frei werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt oder sich ängstet und in Wehen liegt, bis jetzt. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Dann werden wir in der Lage sein, Christus zu helfen, aus dieser Welt eine bessere Welt zu machen. Und wir werden der Menschheit helfen, bessere Menschen zu werden. Dann werden sie berufen werden zum Heil. Und dann werden wir ihnen helfen, ihr Potenzial zu erlangen. Die Menschheit wartet auf uns. Die Menschheit wartet auf sie.